ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Häufig ist es so, wenn wir über Kriminelle reden, die haben dann das Ziel, dass sie am Ende ein IT-System verschlüsseln wollen und auf diese Weise dann Geld erpressen wollen. Aber ein Spionageangriff ist etwas, was man häufig gar nicht mitbekommt.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Hallo hier zu Dark Matters und wir fangen dieses Gespräch mal ganz anders an. Michael Götschenberg sitzt mir gegenüber, sage ich vielleicht noch kurz vorweg.
Hallo
Michael.
Eva.
Aber ich fange ganz anders an, weil ich möchte heute mal auf dein Handy schauen. Beziehungsweise ich lasse dich auf dein Handy schauen und du sagst mir dann, wie viel Bildschirmzeit da zu Buche steht. Ich werde es selber auch mal kurz bei mir.
Das ist ehrlich gesagt die Mitteilung, die ich am Wochenanfang immer ignoriere, weil ich mit dieser Wahrheit so ungern konfrontiert werde.
Ja, okay, dann hau mal raus.
Es sind über 3 Stunden.
Okay, bei mir auch. Nee, bei mir sind es tatsächlich 9 Stunden.
9 Stunden?
Ja, aber ich höre auch unheimlich viel Podcasts. Das gilt wahrscheinlich auch als, also wirklich. Und das gilt dann wahrscheinlich auch als Bildschirmzeit, oder?
Ja,
wir
natürlich.
Sagen jetzt einfach mal, das
natürlich.
Ist so. Nun gut, also man merkt es schon, wir verbringen alle, einige mehr, andere weniger, viel Zeit am Handy und lassen natürlich auch Spuren dort zurück, die sehr interessant sind für viele Geheim- und Nachrichtendienste. Und genau darum geht's heute. Also, wie die Geheimdienste das Netz nutzen, den Ort, an dem wir so viel von uns preisgeben, an dem wir uns so lange aufhalten, um mehr über uns in Erfahrung zu bringen. Vielleicht sogar alles über uns in Erfahrung zu bringen. Wir werden es sehen. Es hat uns ja hier schon häufiger beschäftigt, also das Netz und seine Möglichkeiten. Prism ist so ein Fall beim NSA, bei Snowden hat uns das beschäftigt und da haben wir darüber gesprochen. Oder jetzt gerade beim Fall Jamal Khashoggi über die Spyware Pegasus ging es da kurz. Also eine Spyware, die dafür sorgte, dass eben diese ganzen Chatverläufe von Jamal Khashoggi direkt zu den saudischen Diensten überspielt worden sind. Also fangen wir mal an. Man hat jetzt das Gefühl, Spyware, Trojaner, Infiltration, so dass man muss sich irgendwie auf Geräte raufschalten, hat man den Eindruck, um dann eben Informationen abzugreifen. Ist das so?
Ja, das ist am Ende so. Und in der Zeit, in der wir leben, wo Kommunikation eine extrem große Rolle spielt und digital stattfindet, wir schreiben kaum noch Briefe, wir schicken E-Mails oder wir schreiben uns Nachrichten, aber mittlerweile vor allem auch über Messenger, die verschlüsselt kommunizieren, ist es eigentlich unerlässlich, dass du auf das Gerät drauf kommst, wenn du mitkriegen willst, was da geschrieben wird. Und das bedeutet, dass man tatsächlich eine Software auf dem Gerät installieren muss. Und da muss man erstmal drauf kommen.
Das ist der berühmte E-Mail-Anhang des Todes dann.
Ja, genau. Das ist, also wenn wir über die Hackerangriffe reden, die dann auch öffentlich werden, dann ist das in der Rekonstruktion, stellt man dann fest, ja, in der Regel läuft es genau so, die Schwachstelle Mensch, entweder du verschickst massenhaft E-Mails und setzt darauf, dass irgendwie jemand auf eine vertrauenswürdig wirkende E-Mail-Absendeadresse die Mail öffnet und auf einen Link klickt und sich dann in dem Moment von dir völlig unbemerkt die Software runterlädt, oder du suchst dir ganz gezielt Personen aus und setzt dann gezielt an, weil du Dinge beispielsweise über ihr Privatleben in Erfahrung gebracht hast.
Also du willst jetzt bei Heckler und Koch zum Beispiel jemanden haben, der dich da reinlässt sozusagen in das Netzwerk und dann suchst du alle Mitarbeiter ab. Ist ja wahrscheinlich auch irgendwie leicht zu finden, ne? Heckler und Koch Mitarbeiter bei LinkedIn vielleicht wahrscheinlich sogar schon.
Das ist genau der Punkt. Ja. Also wir alle sind irgendwie mehr oder weniger auf Social Media aktiv, also die allermeisten von uns. Häufig dann eben auch in diesen Karrierenetzwerken. LinkedIn ist ein Beispiel dafür, wo die Leute preisgeben, wo sie arbeiten. Und wenn du dann in einem Unternehmen beispielsweise bist oder bei einer Behörde beispielsweise, die für einen Geheimdienst von Interesse ist, dann hat man schon mal, auf diese Weise kann man da schon mal Personen finden, die genau da arbeiten. Eine E-Mail sich zu konstruieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach dann in dieser Behörde, in dieser Firma genutzt wird, Vorname, Punkt, Nachname oder in allen Varianten, die es gibt, ist dann ein leichtes. So, und wenn du dann noch guckst, was findest du auf Social Media über eine Person, bei Facebook oder wo auch immer, was macht die privat, wofür interessiert die sich, wo war die im Urlaub, dann kannst du das sogar maßgeschneidert
Katzen und in der Toskana beim
voilà.
Surfen.
Und dann hast du, kannst du auf diese Weise einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass so eine E-Mail dann eben doch geöffnet wird und man dann eben zum Erfolg kommt.
Und da gibt es tatsächlich Menschen, die sich in den Geheimdienstapparaten nur damit beschäftigen, wie man Leute dazu bringt, eine E-Mail zu öffnen.
Naja, am Ende ist das ein Hackerangriff, der je zielgerichteter, je maßgeschneiderter er ist, dann auch desto wahrscheinlicher ist, dass er dann auch zum Erfolg kommt. Und dass sowas stattfindet, ist an der Tagesordnung. Wir hören das immer wieder. Ich erinnere nur an die Fälle, über die wir ja auch gesprochen haben. Eben hier der Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag. Da ist es genauso gelaufen. Da ging es um eine E-Mail, die geöffnet wurde. Oder
Berliner Kammergericht war auch so ein Riesending, ne?
Ja, also am Ende muss jede Institution damit rechnen, auch jedes Unternehmen damit rechnen, dass das Ziel von solchen Attacken ist. Und häufig ist es so, wenn wir über Kriminelle reden, die haben dann das Ziel, dass sie am Ende ein IT-System verschlüsseln wollen und auf diese Weise dann Geld erpressen wollen, um dann eben das wieder freizugeben. Aber ein Spionageangriff ist etwas, was man häufig gar nicht mitbekommt. Die wollen einfach unbemerkt sich in einem Netzwerk bewegen. Da geht es dann darum, also erstmal auf diese geschilderte Weise in das Netzwerk reinzukommen, sich dann die Passwörter zu erschließen, Administratorenrechte zu erwerben und dann eben sich, solange es irgend geht, unbemerkt in diesem System umzuschauen und Informationen, Daten abzugreifen.
Welchen Anteil der geheimdienstlichen Arbeit nimmt das ein, glaubst du? Also ist das mittlerweile so der Hauptteil?
Ja, das ist schwer zu quantifizieren, ist auch unterschiedlich je nach Geheimdienst, was die dürfen, was die machen, was die auch technisch können. Also nehmen wir die Amerikaner, nehmen wir die NSA, die haben einen Riesenapparat, der nur für Kommunikationsüberwachung und für solche Operationen zuständig ist. In Deutschland ist das eine Abteilung des BND. Das ist nicht ansatzweise auch nur in der Nähe dieser Größenordnung. Die Briten haben mit dem GCHQ auch einen eigenen Geheimdienst, der solche Dinge macht. Also da ist der Schwerpunkt auch ganz klar ein anderer. Die dürfen auch viel mehr als der BND an der Stelle. Aber grundsätzlich ist es fester Bestandteil geheimdienstlicher Arbeit. Aber es ist nicht so, dass diese Cyberoperationen den Agenten oder die menschliche Quelle ersetzt hätten. Das nicht. Es ist eine Ergänzung und es ist auch in zunehmendem Maße, findet das statt, aber es wird die menschliche Quelle nie ersetzen.
Okay, und meinst du, der BND ist da wirklich gut aufgestellt, so im Vergleich, also mit seiner Abteilung? Gibt es genug wirkliche Cracks,
also
die da arbeiten?
Ist schwer zu beurteilen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Was sicherlich, man muss ja ein bisschen trennen zwischen Kommunikationsüberwachung, also das klassische Abhören, Mitlesen von Chats, Mitlesen von E-Mails, das ist das eine. Ich denke, dass der BND da ziemlich gut aufgestellt ist. Da geht's am Ende vor allem auch um die Terrorabwehr, muss man sagen. Und natürlich auch politische Spionage spielt eine Rolle. Aber das kommt vor allem bei der Terrorabwehr, kommt das zum Tragen. Und was das Hacking betrifft, sind die Möglichkeiten des BND deutlich eingeschränkter, auch die Rechtsgrundlage viel begrenzter, als das bei anderen Diensten der Fall ist.
Eine Software würde ich gerne nochmal gesondert mit dir besprechen, und zwar Pegasus, von der israelischen NSO Group entwickelt. Das ist so eine militärisch, glaube ich, ursprüngliche Spyware gewesen, die ziemlich oft in den Nachrichten auftaucht. Und zwar, weil sie eben auch oft auf den Telefonen oder den mobilen Geräten überhaupt von Regimekritikern, von Journalisten, von Freiheitskämpfern gefunden wird. Also gerade von repressiven Staaten eingesetzt wird, um diese missliebigen Geister im Grunde zu überwachen und dann auch zum Schweigen zu bringen. Die kann ja sogar nicht nur einfach all deine Chatverläufe und so weiter weiterspiegeln und weitergeben, sondern auch sich auf deine Kamera und dein Mikrofon zuschalten und eigentlich im Grunde quasi alles abhören, was bei dir so los ist.
Genau, das ist sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket, wo man alle Varianten mit nutzen kann. Und je nachdem, wer das tut, hat dann eben tatsächlich auch alle Möglichkeiten, dementsprechend gefährlich ist diese Variante und ist eben ein Beispiel für eine sehr wirkmächtige Spionagesoftware, die tatsächlich vor allem eben genutzt wird, um mobile Endgeräte auszuspionieren.
Ist das tatsächlich, kann man das bemerken? Also man kriegt ja sofort einen Verfolgungswahn, wenn man das liest und denkt sich, oh Gott, wer weiß, wer da vielleicht mitliest und mithört bei mir. Ist das irgendwie detektierbar, auch für, gerade für die, die da besonders wachsam sein müssen?
Für einen Laien eigentlich nicht.
Okay.
Und deswegen ist es natürlich so, dass Geheimdienste sehr darauf achten, welche mobilen Endgeräte sind in Benutzung, die natürlich auch überprüft werden, ob sie kompromittiert sind. Aber für den Normalbürger ist das eigentlich nicht festzustellen. Man muss auch eins ganz klar sagen, wenn wir über die NSA gesprochen haben und über Überwachungsprogramme, da geisterte so ein bisschen immer die Vorstellung herum, dass jetzt irgendwie jeder da im Fadenkreuz ist. Aber das ist natürlich Quatsch. Für den Otto-Normalbürger interessiert sich kein Geheimdienst. Das ist ja auch immer eine Frage der Ressourcen. Wie setze ich Personal, wie setze ich Kapazitäten ein, für wen interessiere ich mich? Und natürlich nicht für jeden, sondern nur für die relevanten Personen. Aber das kann natürlich auch ein Journalist sein, das kann ein Politiker sein, das ist mit Sicherheit jemand, der Terrorist ist, ja, aber eben nicht nur. Und insofern ist so diese Verkürzung auf das Thema Terrorbekämpfung, die ist auch nicht zulässig, weil es geht natürlich auch um andere Personen, aber es geht ganz sicherlich auch nicht um jeden.
Ich habe noch eine interessante Meldung gefunden, die hat mich echt, die hat mich so ein bisschen heiß und kalt fühlen lassen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat vor kurzer Zeit, würde ich mal sagen, alle Unternehmen, Behörden und Industrieverbände aufgefordert, weniger Informationen im Netz zu veröffentlichen und sagt da tatsächlich, ich lese das hier mal vor, Daten, Karten und Baupläne seien da verfügbar und vor allen Dingen besonders schlimm, Notfallabläufe. Also mit anderen Worten, man gibt den Terroristen im Grunde alles, was sie brauchen und sagt ihnen sogar noch, wo man sich im Brandfall dann sammeln wird, im Hof sozusagen. Das ist doch irre eigentlich. Also sind wir da eigentlich immer noch komplett naiv in diesen Zeiten?
Ja, stellenweise schon. Und es ist ja in der Tat so, dass wer einmal in so einem Netzwerk drin ist, da ist das Buffet angerichtet. Ja, wir haben ja mittlerweile auch streben das papierlose Büro an. Also es ist ja alles digitalisiert. Und tatsächlich, ich erinnere auch an die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines. Da haben wir uns dann ja auch angefangen, die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich mit den Internetkabeln, die durchs Meer laufen? Also diese kritische Infrastruktur, die lebenswichtig ist für Deutschland, das kannst du alles im Internet finden, die Informationen, wo diese Kabel anlanden, wo diese Pipelines verlaufen. Und da hat man sich jetzt auch langsam mal die Frage gestellt, ist das eigentlich so klug, dass das alles auf jeden zugänglich ist oder müssten wir eigentlich nicht auch solche Informationen viel besser schützen?
Und wenn wir da jetzt so ein bisschen den Kraftwerksleiter belächeln, der denkt, er kann das alles mal so ins Netz stellen, dann sind wir eigentlich aber auch nicht so viel besser, oder? Also ich meine, im Grunde stellen wir auch unsere ganzen Notfallpläne ins Netz, wenn man so will.
Ja, das ist natürlich so ein bisschen aus der Idee heraus, auch bei den Behörden. Man will transparent sein, ja? Der Bürger hat ein Recht auf Informationen und das ist ja auch richtig. Trotzdem gibt es Informationen, die man aus guten Gründen schützen sollte. Und wir leben jetzt leider in einer Zeit, wo man eben auch wieder ins Kalkül ziehen muss, dass es Sabotageangriffe auf Deutschland, in Deutschland geben kann. Allein aufgrund der Situation, die wir zwischen Russland und der Ukraine haben, der Tatsache, dass Deutschland die Ukraine militärisch unterstützt, wir aus russischer Sicht Kriegspartei sind. Ja, da ist das nicht auszuschließen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man eigentlich an Informationen frei zugänglich und bietet dann eben auch einem Gegner, der solche Angriffe machen möchte, die Möglichkeit, das sehr zielgerichtet zu tun.
Also, die Geheimdienste, wenn sie wollen, können sie alles über uns in Erfahrung bringen und wir unterstützen sie nach Kräften dabei, indem wir alles ins Netz stellen und unser Leben dort abspielen lassen. Ich sage auf jeden Fall erstmal danke, Michael, dass du uns nach Kräften unterstützt.
Sehr gerne.
Und euch danke ich natürlich auch, natürlich fürs immer wieder einschalten und weiterhören. Bis bald.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
Vieles ist in Polen gerade im Umbruch. Die proeuropäische Regierung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Staat, Justiz und Medien wieder umzubauen. Nach 8 Jahren unter nationalkonservativer Führung. Wie macht man sowas? Und was sagen die Menschen in Polen dazu? Die beiden ARD-Korrespondenten in Warschau, Christine Joachim und Martin Adam, haben dazu einen Podcast. In Polen heißt er. Alle 2 Wochen beobachten und erklären die beiden, reisen im Land umher und geben Antworten. Außerdem gibt's in jeder Folge auch Kulinarisches. In Polen findet ihr überall, wo ihr am liebsten Podcasts hört, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.